Lieber Johannes, ich freue mich, dass du heute da bist. Wir haben heute ja den Podcast zum Thema KI und Kreativwirtschaft vom 28.08. Dort war diese spannende Podiumsdiskussion zu diesem Thema mit illustren Gästen. Wir hatten volles Haus. Es gab aber auch eine Vielzahl von Menschen, die nicht teilhaben konnten, uns danach angesprochen haben, ob der Inhalt irgendwo abrufbar ist. Und deswegen haben wir uns entschieden, heute dieses Podcast zur Verfügung zu stellen, damit auch andere die Möglichkeit haben, an dieser Debatte teilzunehmen. Und liebe Zuhörer, wenn euch der Podcast und der Inhalt gefällt, lasst uns gerne Kommentare da. Schreibt uns an, wir diskutieren gerne weiter. Johannes, wie war denn der Abend für dich?
Für mich war es auch super spannend. Ich interessiere mich ja ohnehin privat für diese Themen. KI, Medien und natürlich auch, was das dazugehörige Recht bedeutet. Und es war ein tolles Publikum, aber wie du gerade auch schon gesagt hast, tolle Gäste, da konnte ich eine ganze Menge lernen, viele neue Perspektiven. Und ich gehe jetzt wirklich ein Stückchen klüger aus dem Abend raus und ich würde sagen, jetzt hören wir einfach mal rein. Ne?
Das freut mich und das wünsche ich den Zuhörern natürlich auch. Dann legen wir los.
Und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal in den Podcast. Ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht, wenn man aktuell in die Medienbranchendienste reinschaut, dann liest man ja im Grunde genommen Schlagzeile über Schlagzeile, die Medienwelt ändert sich rasant und eigentlich fast sogar noch ein bisschen schneller als sonst. Ich habe gelesen die letzten Tage, RTL übernimmt Sky, Berlusconi will ProSieben Sat.1 kontrollieren und die Produktionsfirmen klagen noch ein bisschen mehr als sonst unter niedriger werdenden Produktionsbudgets. Und wäre das nicht genug, kommt jetzt auch noch ein noch viel größerer Umbruch, beziehungsweise wir sind viel drin und darüber mittendrin. Darüber sprechen wir heute. Das ist nämlich eine ziemlich große Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und es geht um die KI-Transformation in der Medienbranche. Das lässt sich natürlich nirgendwo so gut machen wie mitten im Herzen der Medienbranche hier in der Medienstadt Köln. Und ja, in diesem Umbruch, da sehen viele eine der größten Chancen der Medienbranche oder sogar der Menschheit. Wiederum andere schreiben in Blättern wie der FAZ Texte, die von der vierten Kränkung der Menschheit sprechen. Denn man nimmt uns anscheinend unsere Kreativität. Und wenn das nicht mehr bleibt, was bleibt dann noch? Ja, also es gibt Euphoriker und Apokalyptiker. Ich bin gespannt, zu welcher Seite unsere Gäste heute Abend hier tendieren. Ich glaube, aus den Vorgesprächen zu wissen, dass da alles dabei ist und vielleicht einigt man sich ja auch oder gelangen wir in der Mitte an. Ja, interessant ist natürlich, wie treffen diese KI-Entwicklungen die Medienbranche? Werden Drehbücher, Synchronstimmen oder auch Showkonzepte demnächst bald alles von der KI erstellt? Und vor allen Dingen, das wird Sie ja interessieren heute Abend, welche Rolle spielt dabei die Rechtsprechung? Momentan wirkt es alles so ein bisschen wie ein Graubereich. Das macht es einerseits spannend, aber natürlich auch sehr, sehr unkonkret. Es ist gerade schon von Stefan angesprochen worden. Es gibt natürlich nachher noch die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen. Dazu möchte ich alle ermuntern. Aber ich glaube, um einen kleinen Eindruck zu kriegen, wer hier eigentlich heute Abend sitzt, werde ich einfach mal kurz alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorstellen. Und damit sich jetzt keiner wundert und sagt, mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Wir haben im Vorgespräch festgelegt, dass wir uns alle duzen. Das heißt, ich hoffe, dass ich da jetzt auch nicht wieder in Sie verfalle. Wir werden heute Abend beim Du sein. Von links nach rechts, ganz links aus Ihrer Sicht, sitzt der Michael Gaul. Er ist Head of Legal and Business Affairs bei Banijay Germany. Ist quasi ein In-House-Jurist und war zuvor lange Zeit bei Endemol, was dann nachher natürlich in Banijay aufgegangen ist. Ich habe gerade mit Ihnen im Vorgespräch schon über Showformate gesprochen, ist also mittendrin tief in den Showformaten, die die Republik beschäftigen. Herzlich willkommen, dass du da bist. Rechts daneben dürfen wir begrüßen mit der weitesten Anreise Stefanie Eisenschenk. Sie ist Autorin, Drehbuchautorin, Staffwriterin und Creative Producerin, unter anderem zum Beispiel auch für die Soko beim ZDF. Und was es natürlich auch spannend macht, sie vertritt im Vorstand des Deutschen Drehbuchautorenverbands die Anliegen von rund 800 Drehbuchautorinnen und Autoren, die in dem Verband organisiert sind. Und sie engagiert sich in dessen Rahmen auch in der Initiative Urheberrecht. Herzlich willkommen, Stefanie Eisenschenk. Dann in der Mitte Philipp Steffens. Er ist ebenfalls Produzent und Managing Director bei der Produktionsfirma Glisk. Das ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil dieses Produktionsunternehmen zu einem internationalen Eigentümer geführten Unternehmen gehört, zur Federation Entertainment Gruppe. Und das macht natürlich seine Ansichten heute Abend besonders interessant. Aktuell produziert er für Sat.1 und Amazon die 6. Staffel des Letzten Bullen, sehr bekannte Serie, und den Kinofilm Virginia Woolf's Night and Day. Und außerdem war er lange Zeit, daher kennen ihn vielleicht auch einige noch, Fiction-Chef bei RTL. Herzlich willkommen. Jetzt komme ich zu unserem Gastgeber heute Abend, Dr. Stefan Bücker. Er ist Medienanwalt, Unternehmer und Dozent an der TH Köln. Und was ihn interessant macht, er ist selbstständiger Anwalt. Das heißt, bei ihm kommen wirklich Verlage, Produktionsfirmen, Medienschaffe mit den verschiedensten Anlässen zu ihm. Daher macht sein unabhängiger Blick sicherlich heute Abend auch eine spannende Perspektive aus. Und was ihn noch interessanter macht, er hat seinen Fokus auch als Business Angel, seine Brille immer auf als Business Angel, schaut, wo er investieren kann. Also ein Tausendsasser. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Und was ich natürlich nicht vergessen darf, wir sehen hier das große Roll-up. Seine Kanzlei heißt NIR, ich hoffe, ich spreche es richtig auf, Entertainment, Law of Tomorrow. Das drückt eigentlich auch so ein bisschen sein Mindset aus. Immer interessiert an neuen Entwicklungen in der Medienbranche und im Rechtsbereich. Dann ganz links bei uns Professor Dr. Stefan Sporn. Er lehrt auch an der TH Köln im Medien- und Urheberrecht. Und was ihn ebenso spannend macht, er ist auch Unternehmer. Er ist Co-Firmengründer des Audio Innovation Labs, einer Produktionsfirma, die ich ganz besonders spannend finde, die synchronisiert unter anderem mit KI. Und wenn man mal nach KI und Synchron googelt, dann kommt man relativ schnell auf seinen Namen. Also wirklich eine Koryphäe in seinem Bereich. Hat aber auch in anderen Unternehmen gearbeitet, unter anderem bei Splendid Synchron und 22 Jahre bei RTL Deutschland in verschiedensten Führungsrollen. Kennt also die Medienbranche als Journalist in Führungsrollen wirklich aus allen möglichen Perspektiven. Und wir freuen uns, seine Meinung heute Abend zu hören. Herzlich willkommen, ihr fünf. Ich möchte beginnen mit einer kurzen Fragerunde, die jeder von euch kurz bitte beantwortet, damit wir gleich auch so ein bisschen zu fünft ins Gespräch kommen oder sozusagen zu sechst. Michael, ich möchte bei dir anfangen. Wir haben hier gerade schon, da wart ihr noch nicht dabei, ein bisschen über Schoß gefachsimpelt und du hast mir gesagt, Schlag den Star ist einer eurer erfolgreichsten Formate bei ProSieben. Ich glaube, das kennt jeder. Wann heißt es denn Schlag die KI? Das wäre ja auch mal ein interessantes Format.
Ja, weiß ich nicht. Also da haben wir noch nicht dran gearbeitet. Wir arbeiten natürlich immer wieder daran, neue Showformate zu entwickeln, die auch irgendwie mit KI zu tun haben. Sind auch aktuell dabei, sind demnächst im Studio. Das ist allerdings dann eine Show, die ist noch nicht announced, deshalb darf ich da nicht drüber sprechen. Aber unsere erste KI-Show, die wir im Fernsehen hatten, war Fake News, die wir mit Brainpool produziert haben, auch für ProSieben. Und das lief eigentlich, also war jetzt nicht ganz so erfolgreich, ne? Also Zuschauer nicht so angenommen, aber ich fand das schon ein sehr spannendes Projekt, wo wir auch sehr viel gelernt haben. Und ja, Zuke wird sie zeigen, wie viel wir weiter mit KI machen.
Fake News, spannendes Thema. Und ihr produziert sie sogar absichtlich. Also Stefanie, zu dir. Du bist ja Drehbuchautorin. Und wenn du Geschichten schreibst, dann ist es ja häufig so, dass man sich Gedanken macht, wie kann man Leute personalisieren, wie kann man Leute sympathisch machen. Welche Rolle würdest du denn einer KI in dem nächsten Stoff geben? Der Schurke, der Clown, die gute Fee, was kann KI alles sein?
KI kann alles sein, was ich sage, was sie sein soll.
Diplomatische Antwort. Trotzdem.
Aber dann muss man sagen, auf was für einer Basis ist es und sind die Outputs urheberrechtlich geschützt oder nicht? Weil alles, was die KI oder die Large Language Models, würde ich mich jetzt mal darauf beschränken können, können sie ja nur, weil sie trainiert worden sind. Und alle Daten gehören ja irgendjemandem und die sind nicht transparent. Deswegen ist es sehr schwierig, da sie einfach so einzusetzen.
Also keine Tendenz, Clown, gute Fee, so wie siehst du die KI?
Du hast es ja gerade vorhin beschrieben, es ist entweder die heilige Maria Gottes oder das Fegefeuer. Ich würde sagen, KI ist tatsächlich irgendwas in der Mitte. Und auch so, wie wir sie einsetzen, wann und wie, ist, glaube ich, das Wichtigste. Und auf was für einer legalen Basis nutzen wir sie? Dann ist man auf sicheren Füßen. Aber das ist gerade alles noch so ein bisschen schwammig, würde ich sagen. Wir sind so auf dem geölten Sandfeld, wo man noch so ein bisschen hin und her rutscht, würde ich mal sagen.
Okay, ich merke schon, die Bilder im Kopf, die kommen jetzt langsam auf. Philipp, du, das habe ich gerade schon gesagt in der Anmoderation, hast viel zu tun mit dem letzten Bullen. Der letzte Bulle heißt bekanntlich Mick Briskau. Wer die Serie kennt, das ist ein Charakter, der so ein bisschen in alten Zeiten lebt. Was würde der über KI denken?
Ich glaube, das Besondere an der Figur Mick Briskau ist, dass er dass er immer offen ist für die Zukunft. Das heißt nicht, dass er nicht gewisse Haltungen hat und die auch vertritt und auch gewisse Werte vertritt. Aber er verschließt sich nie der Zukunft und ist sicherlich auch offen zu lernen. Und ja, finde ich eigentlich eine sehr gute Haltung.
Stefan, du wurdest gerade schon von mir angekündigt als selbstständiger, freier Rechtsanwalt. Mit welchen Anliegen kommen die Leute zu dir?
Das ist ganz unterschiedlich. Also im KI-Bereich gibt es ja verschiedenste Themen, die momentan auch die Leute und auch die Unternehmen antriggern. Also das geht von, was ist mit der KI-Verordnung, KI-Kompetenz? Das geht darum, wenn ich als Designer Midjourney nutze oder als Produktionsgesellschaft, was mache ich dann mit den Ergebnissen? Kann ich die dann entsprechend überhaupt nutzen? Wie ist meine Rechtslage? Wie sind die Risiken? Das geht darum, wie ist man in der Branche untereinander im Umgang miteinander? Wie werden Verträge gestaltet? Was können wir zulassen, was nicht? Ich habe eine spannende Sache, hat gar nichts mit der Themenbranche zu tun, hatten wir darüber gesprochen. Fand ich ganz faszinierend, was Effizienzsteigerung anbelangt. Ich habe eine Therapeutin in der Mandantschaft, die von der Ärztekammer empfohlen, eine KI-Software nutzt. Und zwar ist die Software dafür da, die Gespräche aufzuzeichnen mit dem Klienten. Dadurch hat sie mehr Zeit für den Klienten und kriegt dann die Zusammenfassung nachher perfekt aufbereitet. Daten werden aber dann direkt gelöscht und aber auch Empfehlungen, wie man weiter arbeiten könnte. Und das ist schon eine echte Steigerung, was mit KI alles möglich ist. Also im Positiven, wie natürlich auch mit den Ängsten und Risiken im Negativen.
Also die KI fasst den Seelenstriptease gegebenenfalls dann für die Therapeutin und Therapeut zusammen. Genau. Jetzt zu dem anderen Stefan. Kannst du eigentlich noch, wenn du TV schaust oder im Kino bist, das ganz unbefangen hören? Also ich glaube, wenn man sich viel mit Synchron beschäftigt, dann geht doch eigentlich immer unterbewusst so ein Programm läuft mit, wo man denkt, womit wurde das jetzt synchronisiert und wie oft hörst du die KI raus?
Also wurde das mit KI synchronisiert? Würde ich sagen, gibt es genau 3 Filme in Deutschland, die haben wir gemacht, die höre ich raus. Oder auch nicht, ja, tatsächlich höre ich sie nicht raus, aber ich weiß es halt. Ansonsten kann man relativ klar sagen, soweit ist die Entwicklung noch nicht, der Mut der Produzenten und Verleiher noch nicht, KI jedenfalls im Audiobereich flächendeckend oder flächendeckender einzusetzen. Deswegen muss ich mir da nicht viel Mühe geben, irgendwas rauszuhören. Das, was für mich auch wie für jeden anderen der Fall ist, ich möchte, wenn ich im Kino sitze, nicht über die Synchronisation oder irgendwas Ähnliches nachdenken. Ich möchte in den Film gesogen werden, in die Handlung und das dann irgendwie 2 Stunden super finden. Und da fange ich auch nicht an zu reflektieren. Also da kann ich das Gehirn noch abschalten, weil sonst muss ich es lassen. Ja? Fernseher aus, kein Kinogang. Mache ich aber nicht.
Jetzt musst du uns natürlich noch sagen, welche 3 Filme die Filme sind, die die KI im Auftrag von euch synchronisiert hat.
Ja, da empfehle ich natürlich einen Besuch unserer Homepage, audioinnovationlab.com. Da stehen sie, aber jetzt mal eben hier, ne, auch für die Aufnahme. Das ist der erste Film, war Black Dog, chinesische Produktion. Der zweite ist Willkommen in den Bergen, eine italienische Produktion. Und der dritte ist Agent of Happiness aus Bhutan.
Also ich glaube, die Hörerinnen und Hörer zu Hause, die googeln jetzt ganz schnell und du hast den Werbeblock auch direkt mal untergeschoben.
Ist alles Arthouse, ja, also es ist intellektuell, also bitte. Ja.
Ich möchte jetzt noch ein paar Themenblöcke ansprechen. Ihr seid ja gekommen, weil ihr über KI, Kreativität und auch über natürlich die Rechtsprechung dazu ein bisschen erfahren möchtet. Und ich möchte mit den Kreativen direkt anfangen und das ist bei mir die Stefanie. Dich habe ich ja gerade schon als Autorin angekündigt. Und Was macht das, wenn du jetzt, du vertrittst sehr, sehr viele Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren, welche Meinung oder welche Einstellung gibt es denn da gerade zu KI? Ist das eher eine positive, eher eine negative? Wie würdest du das einschätzen?
Das ist ganz unterschiedlich, ehrlich gesagt. Wir machen einmal im Jahr eine Umfrage unter den Mitgliedern und die zweite Umfrage in diesem Jahr, die läuft noch, die haben wir noch nicht ausgewertet. Wir fragen da unterschiedliche Einstellungen ab. Es gibt viele, die sich Sorgen machen, gerade die quasi, ich schreibe auch, habe ja auch eine Soko geschrieben, das sind ja eher sehr formatierte Formate. Das ist natürlich einfacher zu kopieren, am Anfang die Leiche, 3 oder 4 Fehlspuren, einer war's. Das ist natürlich, das läuft ja immer nach einem sehr festen, dann Verhörszene, Rechtsanwalt und Rechtsmedizin. Das ist ja sehr formatiert. Und da sind dann auch die bestimmten Sätze, die manchmal gesprochen werden, ja so ein Standard, das ist schwierig, sage ich mal. Und da diese, aber das sind so Brot- und Buttergeschäfte, die alle Autoren haben. Also Soko ist jetzt nicht das beliebteste Format für Autorinnen. Also ich finde es ganz gut zum Einsteigen. Aber natürlich wollen wir eigentlich andere Sachen schreiben. Aber es ist so ein Brot- und Buttergeschäft, wie alles so im Vorabend oder dann kommt man weiter. Ne? Also das ist auch die Qualität ist unterschiedlich. Aber diese Einstellung von den Jüngeren, die sind eher offener. Und bei den Älteren, da ist es eher so, nein, so, das macht kein Problem. Für was es eingesetzt wird, ist tatsächlich eher so Recherche oder viele sagen Inspiration, Übersetzung, ehrlich gesagt. Das ist auch da, wo ich es am ehesten verwende. Da sind sie eher offen. Und so Formatentwicklung, schwierig. Es gibt ja unterschiedliche Autoren. Manche sagen, ich baue alles von klein auf, wie so ein Töpfermensch. Und andere schreiben ganz viel und hacken dann alles weg. Und das ist wirklich so, da geht es wirklich von heilige Madonna bis zu Fegefeuer. Da sind auch die Einstellungen ganz unterschiedlich. Aber alle haben verstanden, dass sich was verändern wird. Dass es teilweise zum Nutzen sein kann, aber auch, dass Abstriche gemacht werden. Also es gibt Chancen und Risiken gleichzeitig. Das haben alle total verstanden. Der KI-Einsatz zur Umsetzung meines Werkes, das versuchen wir gerade so ein bisschen auszutarieren. Da sagen, ich bin die Urheberin, aber wenn jetzt die Produktionsfirma sagt, sie möchte in bestimmten Bereichen KI einsetzen, das diskutieren wir gerade, wie wir das abgrenzen können, weil so pauschal die Nutzungsrechte abzugeben, das wollen wir nicht. Da haben wir eigentlich Konsens in dem ganzen Mitgliedschaft, weil das haben wir teilweise in den Verträgen stehen und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen das schon differenziert haben, ne? Weil alles abgeben wollen wir nicht.
Ja, du sagst sofort, ihr möchtet es differenziert haben. Wie läuft es denn jetzt? Also wenn ich jetzt ein Drehbuch schreibe, sind die Verträge ganz anders als noch vor 5 Jahren, als KI noch kein Thema waren? Oder ist es eigentlich schon mittlerweile in den Verträgen gut verankert?
Gut verankert würde ich es nicht sagen. Wir versuchen da quasi die Differenzierung hinzubekommen. Teilweise ist es in den AGBs einfach mit drin als zukünftiges Verbreitungsrecht, Recht überhaupt, als weiteres Nutzungsrecht. Das sehen wir aber nicht so. Für uns ist es ein neu zu gestaltendes Recht, was man auch abstufen muss, wo man unterscheiden muss, ist es für KI-Training, wird es als Datenquelle in einem REC-System benutzt mit einem bestimmten Zeitframe, die Recht auf Löschung muss da sein, ich muss auch sagen können, ich möchte nicht, dass mein Drehbuch zum Training benutzt wird, das ist alles noch nicht drin, das ist einfach KI-Nutzung, Punkt, und das kann ja vieles sein, ne? Also man kann abstufen und sagen, zur Drehbuchkalkulation. Da möchte ich aber wissen, was ist für ein Tool? Ist es eine Enterprise-Version? Ist es datenschutzgesichert? Oder nimmt der Produzent oder die Produzentin mein Konzept und schmeißt es in eine offene KI und es verflüssigt sich in dem Orbit? Weil es gibt schon so, also durch die KI-Lectures, die wir veranstalten, damit wir wissen, was in der Branche los ist, höre ich natürlich wahnsinnig viel, was Autorinnen erleben so. Und dann heißt mal gucken, was dein Serienkonzept noch so kann. Und das wollen wir natürlich nicht. Es soll, wenn dann, für uns hergenommen werden und nicht für was anderes verwurstet werden, wo wir aber die Kontrolle gar nicht mehr darüber haben. Und das ist so ein Graubereich, wo auch jetzt gerade jeder so irgendwas macht mit irgendwelchen Tools. Da brauchen wir auch mehr Transparenz und Sicherheit, in den Verträgen, damit wir auch wissen, wann wird es für was eingesetzt. Da haben wir kein Problem, da stehen wir dem auch nicht im Wege, sondern sagen Kalkulation, Produktionsplanung, auch teilweise Übersetzung und so weiter. Wenn wir das abgrenzen und sagen, nicht zur generativen Neugestaltung, ne, dann ist es okay. Aber wenn das in irgendeinen Datenquelle landet, wo es dann in einem geschlossenen System weiter zur Produktion von Inhalten verwendet wird, dann möchten wir bitte dafür vergütet werden. Und wir wollen dafür gefragt werden. Und wir wollen dann eine Vergütung haben, wenn es weiter genutzt wird. Und das muss man aber erst gestalten. Dafür gibt es noch keinen Rechtsrahmen. Und ich hoffe sehr, ich bin ja keine Rechtsanwältin, dass hier Menschen da sind, die das schaffen, mit uns zusammen, weil ich finde es immer gut, mit den Kreativen zusammenzuarbeiten, ein transparentes, faires Vergütungssystem für KI-Nutzung herzustellen, damit für alle, auch für die Produzenten und Verleiher, diese ganze Verwertungskette sichergestellt bleibt. Ohne dass wir so Lücken haben oder Einschränkungen, wo man sagt, wer hat jetzt welche Rechte? Und ich will ja auch nicht auf was aufbauen, was eigentlich die KI-Anbieter abgesaugt haben, ohne die Rechte zu haben. Das ist das größte Problem gerade, dass keine Transparenz herrscht. Dabei könnte man sie leicht herstellen. Da gibt es mehrere interessante Studien dazu, ein KI-Layer zu programmieren, der alles, was er aufnimmt, quasi mitzuschreiben. Alles, was reingezogen wird am Tag, welche Texte, von welcher URL und so weiter. Und dann müsste man auch was Lesbares haben, wo es erlaubt ist und wo nicht. Weil momentan wird ja wirklich einfach alles genommen, weil es, und das finde ich, ich bin manchmal fassungslos, dass der Aufschrei nicht größer ist. Weil da hängen ja, ich finde Fortschritt ja, aber nicht über geltendes Recht und über Menschen hinweg. Weil ohne diese Inhalte gäbe es nichts, was die KI kann.
Also ich bin mir sicher, das sind eine ganze Menge Forderungen, dass du auf jeden Fall in deiner Tätigkeit im Verband nicht arbeitslos wirst, weil du da wirklich eine Menge Forderungen hast. Jetzt sitzen hier ein paar Produzenten am Tisch. Was sagen die denn dazu, wenn sie diese Forderungen alle hören? Ist euch das eigentlich bewusst oder sagt ihr, ja, ist uns bewusst, aber haben wir noch keine Zeit, sich damit zu beschäftigen?
Also ich sag mal, wir sind da gar nicht weit auseinander, beziehungsweise wir haben ja dasselbe Anliegen, weil in den neuesten Produktionsverträgen, die uns jetzt von den Sendern vorgelegt werden, steht auch eine Klausel drin, dass der Sender möchte mit die Produktion für generative KI einsetzen und möchte damit KI trainieren. Wo wir auch sagen, nein, also das ist unser Werk, was wir erstellt haben und damit kann der Sender nicht irgendeine KI einspeisen. Also deshalb sitzen wir ja da eigentlich im gleichen Boot. Also von da unterstützen wir das auf jeden Fall.
Ja, da herrscht Harmonie. Ja.
Na, ich sehe das auch so. Also ich glaube, dass du hast eben was Richtiges gesagt. Ich glaube, warum, das geht ja noch meiner Meinung nach noch viel weiter. Also warum machen wir diesen Job und warum arbeiten wir? Also was macht eigentlich Spaß? Ne? Und der Spaß ist ja auch die kreative Auseinandersetzung mit den Kreativen. Das geht ja auch bis zu einem gewissen Punkt flöten. Also ich habe ja keine Lust, eine kreative Debatte mit ChatGPT zu führen. Ja, also zum Schluss ist es natürlich viel spannender, wenn wir auch was Zwischenmenschliches passiert. Wenngleich es schon natürlich auch beängstigend ist. Ich habe das vorgestern zum ersten Mal auf der Autofahrt gemacht, ChatGPT das Mikrofon angemacht und habe mit ihm gesprochen. Das ist ja krass. Also sozusagen, was da für ein Brainstorming durchkommt. Wie gesagt, da bin ich zum ersten Mal, habe ich das versucht. Aber das macht keinen Spaß. Also zum Schluss ist ja sozusagen die menschliche Auseinandersetzung das Spannende. Also ich glaube, wenn wir KI benutzen wollen, richtig, dann soll es ja uns vielleicht dahin bringen, dass wir vielleicht mehr Menschliches miteinander tun und mehr Zeit miteinander verbringen, um uns auf die Sachen zu konzentrieren, die halt sonst eher doof sind. So, ne? Also wäre ja toll, wenn man irgendwo ein Buch reinladen kann und dann eine Kalkulation rauskommt, die dann auch wirklich on point ist, was noch weit weg ist von dem, was wirklich stattfindet. Aber wenn ich zum Schluss sage, hey, da kommt was raus, was super ist, dann kann sich mein Produktionsleiter oder dann können wir uns über ganz andere Themen unterhalten und vielleicht sogar das Produkt noch besser machen. So, ne?
Also da scheint ja große Einigkeit zu herrschen. Stefan Bücker,
polarisieren.
Du musst nicht polarisieren, du sollst die Wahrheit sagen. Aus deiner Sicht natürlich. Ist es immer so harmonisch in der Branche oder erlebst du auch andere Fälle, wo man mitbekommt, da gibt es schon jetzt Rechtsstreitigkeiten?
Also Rechtsstreitigkeit bekommen wir alle mit. Finden ja international viel statt. Ich glaube, dass aber alle schon auch in einem Boot sind. Also ich glaube, dass von allen Perspektiven aus die Unsicherheit einfach auch gerade da ist. Was passiert mit der KI? Wo geht die hin? Wie können wir die Prozesse, die wir bisher immer ordentlich geführt hatten, im besten Falle natürlich, dann auch in Zukunft durchführen? Und ich glaube, da ist jetzt, wie ihr das ja auch gesagt habt, ob das der Produzent, der Drehbuchautor, ich glaube aber am Ende auch der Sender. Also wenn man über Zweitverwertung auch international spricht, es geht ja letztlich um eine rechte Kette. Also es fängt ja an beim Drehbuchautor, der das Werk herstellt, dann überträgt er die Rechte quasi an den Produzenten, das geht dann an den Sender weiter, der gibt es vielleicht auch wieder weiter. Und wenn wir da irgendwo eine Lücke drin haben, dann macht das allen keinen Spaß. Und ich denke, am Ende des Tages ist es im Interesse aller, dann eine Lösung zu finden, dass man da auch zusammenkommt. Ich frage mich aber wir sind natürlich jetzt hier auch in der Runde, was unsere Produzenten anbelangt, die natürlich auf einem gewissen Niveau auch unterwegs sind. Was wir natürlich jetzt auch überlegen müssen, sind natürlich auch die vielen kleinen Produktionsgesellschaften, die vielleicht früher nicht so die Möglichkeiten hatten, einfach weil die Budgets nicht da waren oder die Teams nicht da waren. Die haben natürlich jetzt oder sehen die Chance, auch auf einem anderen Niveau vielleicht mitzuspielen. Und da muss man sich vielleicht auch fragen, wie gehen die denn damit um? Ne? Also deswegen denke ich, man muss mal schauen, was der Markt da an Eigenentwicklung auch bringt. Ja. Und wir haben noch den Unterschied USA, Europa, gibt es ja auch viele Themen, die dann auch international eine Rolle spielen. Eine andere Rechtsordnung, andere Betrachtungsweise.
Stefan Sporn, du hast ja sehr viel mit Synchronsprecherinnen und Synchronsprechern zu tun. Berufserfahrungsmäßig, jetzt schüttelst du schon den Kopf, aktuell mehr mit KI-Stimmen. Wie sieht denn bei euch der Büroalltag aus? Also beschreib das mal, wenn du mit KI arbeitest und Filme von KI vertonen lässt.
Okay, wie viel Zeit habe ich? Also das ist pauschal nicht zu sagen. Ich nehme mal so einen Film, wie wir gemacht haben. Da kommt der Verleih und sagt, das geht offenbar ja jetzt anders, mach mal. Dann erklären wir, wie wir es machen. Das versuche ich jetzt mal in Kurzform. Das erste ist... Ja, jetzt bin ich bei den Scriptwritern. Das kann keine KI lippensynchron. Ich kenne keine und ich glaube auch nicht, dass das jemals passiert. Das heißt, das Lustige ist, was ich meinen Kunden erzählen muss, ist gleich, nee, also beim Buch könnt ihr vergessen, das machen wir nicht mit KI, das macht ein Mensch. So, Ende aus Feierabend, gibt's nichts zu diskutieren. Bei Arthouse-Filmen, wirklich, da fange ich nicht an zu diskutieren. Ich lasse lieber den Auftrag sausen, weil das wird nichts. KI kommt bei anderen Prozessen ins Spiel. Also die Workflows sind zum Teil ein bisschen kompliziert. Sie sind altbacken. Also so eine Synchronisation ist seit 70 Jahren, läuft die nach demselben technischen Schema ab. Das geht anders. Man muss es nur wollen. KI hilft jetzt dabei, das zu wollen. Das machen wir. Das, was jetzt hier in der Runde irgendwie am interessantesten ist, ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit den Stimmen um? So. Und da gibt es letztlich drei Möglichkeiten, mit Stimmen umzugehen. Die erste Variante ist, und das ist das wirklich Coole, also für mich ist das ja, im Business-Sprech der USP, dass wir die Originalstimmen der Originalschauspieler verwenden können. Und damit werden wir so authentisch, wie eine Synchronisation nie zuvor sein konnte. Denn es ist ja letztlich eine Krücke, ja, also eine Synchronisation mit einer fremden deutschen Stimme ist eine Krücke, weil es technisch nicht anders ging und sich die Originalschauspieler in der Regel nicht selber synchronisieren können. Das ist vorbei und das macht einen riesen Unterschied. Kann man übrigens bei unserem dritten Film sehen, ja, Agent of Happiness, Werbeblock, kann man jetzt kaufen und wir haben alle Stimmen synthetisieren, klonen, wie immer man es nennen will, dürfen. Also ja, rechtliche Zustimmung liegt vor von den Darstellern und jeder, den man dort hört, spricht mit seiner Stimme Deutsch. Die fanden es extrem cool. Kann ich eben auch nachvollziehen. Wenn man das sieht, merkt man auch, das ist was anderes. Das ist erstmal komisch, aber anders. So, um jetzt nicht zu lange zu schwafeln. Erste Variante ist, wir nehmen die Originalstimmen. Braucht es eine Zustimmung? Ja, hier sind genug Juristen im Hause. Mehr muss ich nicht sagen und auch die Kreativen wissen da Bescheid. Wer das nicht tut, kriegt einen auf die Finger, hoffentlich. Zweite Variante ist, ich nenne das immer Regalstimme. Ja, die KI-Audiosysteme bieten dir eine Stimmenvielfalt an. Das ist zum Teil Schrott. Das ist zum Teil aber sehr gut und man kann es auch noch ein bisschen frisieren, dann wird es noch mal besser. Das ist aber so, das ist dann zugänglich letztlich für jeden, der diese KI-Software verwendet. Wie gesagt, gut, aber auch nicht mega. Und die dritte Variante ist, wenn der Kunde ein bisschen bereit ist, ein bisschen mehr Geld auszugeben, dann nehmen wir die Stimmen von Voice Actors, die wir vorher aufgenommen haben, die wir geklont haben. Also, da liegt deren Zustimmung vor, die wollten das auch. Das heißt, wir verwenden Stimmen von Menschen, die es wirklich gibt, die wir vorher anrufen, wenn wir ihre Stimme verwenden wollen und sagen, möchtest du diese Rolle in diesem Film haben und zu diesem Preis? Und dann könnt ihr den Daumen hoch machen oder den Daumen runter machen. Und wenn sie ihn hoch machen, kommen sie nicht mehr arbeiten, logischerweise, weil die Stimme ist bei uns ja schon auf dem Server. Wir müssen sie nur noch das sprechen lassen, was für diesen Film erforderlich ist.
Da bin ich jetzt, muss ich mal reinrätschen. Du hast mich ja schon gerade sprechen gehört. Wie viel Geld würdest du mir denn auf den Tisch legen, damit ich dir für ein Hörspiel meine Stimme gebe?
Mir ist das ehrlich gesagt fast egal, weil das
Ja, das ist schon klar.
Ne? Pass auf. Ja, also du fragst mich, was gebe ich dir? Ja, natürlich, am Ende bezahle ich dich, aber das ist ja auch wieder eine Kette. Die Definition dessen, was wir zahlen können, nimmt der Kunde vor. Klingt jetzt ein bisschen ausweichend, ist aber ernst gemeint. Es hat sich auch noch kein Tarifsystem entwickelt, auf das ich zurückgreifen könnte, nach dem Motto, für ein Hörspiel kriegst du immer 0815. Gibt's nicht. Sondern das ist echt verhandelbar und notwendig. Und da kann ich jetzt auch keine sinnvolle Zahl sagen. Übrigens, Hörspiele haben wir auch noch nicht gemacht. Ist so begrenzt, glaube ich, interessant kommerziell.
Ja, oder sagen wir mal in so einem Film irgendwie den Dorftrottel oder so, wenn du dafür eine Stimme brauchst, da ist doch meine Stimme sicherlich noch genügend.
Es gibt Preislisten für die Arbeit von Synchronsprecherinnen. Die kannst du zugrunde legen, so gehen wir nämlich vor. Und dann ist nur die Frage, wie viel Prozent wir abziehen. Dafür, dass halt man nicht mehr arbeiten kommen muss, sondern in Anführungsstrichen nur noch seine Stimme gibt. So. Und das ist dann irgendwas zwischen 10 und x Prozent. Das ist die Logik, die im Augenblick im Markt herrscht.
Okay. Spannende Entwicklung. Eigentlich will ich ja immer wieder Geld verdienen mit meiner Stimme. Also ich kriege immer wieder eine Vergütung, jedes Mal, wenn ihr mich nutzt.
Kein Total Buyout, also nach dem Motto, du gibst einmal deine Stimme her, kriegst einen Fufi auf die Hand und dann machen wir Lifetime, was immer wir wollen. Ja, von mir aus vom Porno bis zum Arthouse-Film, volle Palette. Ja. ist nicht unser Stil. Ob das rechtlich zulässig ist, ich würde es als Jurist bestreiten, aber ne, wir sind genug Juristen hier im Raum. Du wirst schon einen finden, der das anders sieht.
Ich guck mal in die Runde hier. Ja, das ist eine Frage,
wie viel Geld du ihnen bezahlst, damit sie für dich die Argumentation machen. So funktionieren die Juristen doch.
Das habe ich schon gelernt, als ich durch die Tür gekommen bin.
Ja, siehste. Also, was mein Unternehmen angeht, haben wir uns eben auch eine Ethikrichtlinie gegeben, an die wir uns halten, weil die in jeden Vertrag reinkommt. Und da steht drin, keine Nutzung ohne Zustimmung und jede Nutzung löst eine Vergütung aus. So, damit ist klar, du kannst zu Hause ganz wunderbar auf dem Sofa sitzen, wartest auf meine Anrufe und sagst, ach ja, der Kinderfilm, da mache ich mit. Ach nee, der südkoreanische Horrorfilm finde ich nicht so cool, mache ich nicht mit. Du kannst aber auch bei allem Ja sagen und dann klimpert es immer schön in deinem Spardöschen und hast zu Hause eigentlich nur an der Bierdose genuckelt.
Das hört sich sehr vielversprechend an. Vielleicht sollte ich doch in das Gewerbe gehen. Allerdings ist es ja auch immer eine Chance, ne? Als Kreativer irgendwo noch mal reinzukommen, wenn die Stimmen immer schon belegt sind oder wenn vielleicht auch die Autorenstellen schon belegt sind, dann habe ich kaum eine Möglichkeit, in den Markt zu kommen, Geld zu verdienen damit.
Also mein Angebot ist da, ja? Komm bei uns vorbei, kriegst auch ein Honorar, nur für die Aufnahme, von der wir nicht wissen, ob du jemals einen Kunden hast, der sagt, der Mann, den brauche ich mit seiner Stimme.
Ja, ich wollte jetzt gerade ein bisschen weg von meinem persönlichen Fall.
Geht jetzt nicht mehr.
Ja, dann wollte nämlich wissen, würdest du denn empfehlen, in die Synchronbranche zu gehen? Ist das noch ein Job mit Zukunft oder wird es dadurch, dass es schwieriger wird reinzukommen, dadurch, dass es KI-Stimmen gibt, ist das noch eine Branche, die Zukunft hat oder ist da die Arbeitslosigkeit oder Berufslosigkeit dann schon irgendwann vorprogrammiert?
Also wenn du heute 18 bist und dir überlegst, ich möchte Synchronsprecher werden, würde ich sagen, such dir mindestens noch ein zweites Standbein. Wenn du sowas wie ein Audio-Ingenieur bist und hast auch eine gewisse Leidenschaft für IT, würde ich sagen, go for it. Also das muss man differenziert betrachten. Für klassische, ausschließliche Sprecherinnen-Einsätze wird es, glaube ich, in Zukunft nicht mehr werden. Das muss man einfach ehrlicherweise auch sagen. Die Tendenz ist absehbar. Das heißt aber nicht, dass die KI den gesamten Prozess, ich habe es jetzt ja nicht zu Ende gebracht, eben egal, dass die KI links rein, rechts raus alles macht. Der Schlüssel zu einem wirklich guten Ergebnis, also wir reden über Arthouse und das ist das Schlimmste, was man eigentlich als Synchronfirma machen kann, weil es eh alle besser wissen, was man da tut, fast wie beim Fußball. Der Schlüssel zum guten Ergebnis ist am Ende der Mensch. Der Mensch, der mit der KI umgehen kann. Es gibt keine KI, der ich einfach nur sage, mach mir diesen Film deutsch, französisch oder englisch. Da kommt nur Stuss bei raus. Also technisch geht das, aber das will keiner hören und keiner sehen. Mit anderen Worten, man muss genau hingucken, um welche Berufszweige es geht. Die Menschen, die was von Synchron verstehen, von der Technik verstehen und von der KI verstehen, davon können wir quasi gar nicht genug haben. Autorinnen, wie gesagt, ich glaube fest daran, es wird noch lange keine KI geben, die lippensynchron texten kann und auch Sprache versteht. Also das kann man auch noch empfehlen. Die Einschränkung, die ich mache, ist beim Thema Sprecherin.
Ich würde jetzt auch gern nochmal in die Runde fragen, wie ist das eigentlich? Der Begriff ist gerade schon ein paar Mal aufgetaucht, Blackbox. Ja, wir nutzen alle KIs. Ich frage jetzt mal in die große Gruppe hier ins Publikum, wer von euch nutzt KI? Ich vermute, jetzt gehen bei allen die Hände hoch. Genau, wer nutzt ChatGPT? Ja, wer hat schon mal reingesprochen? Ja, sind nicht mehr ganz so viele, aber doch eine Menge. Man nutzt es vielleicht auch für die eine oder andere Hausaufgabe im Studium oder vielleicht auch bei der Arbeit, um die Arbeit zu erleichtern. Wer weiß denn, was mit den Daten nachher passiert? Ja, da gehen ganz langsam die Hände hoch. Michael, im Vorgespräch hatten wir auch so ein bisschen drüber gesprochen. Du hast wirklich bei BunnyJai sehr, sehr viele Leute, die in den Produktionsfirmen Endemol unter anderem bei euch arbeiten, die jeden Tag mit kreativen Prozessen zu tun haben. Die müssen Konzepte entwickeln, die müssen Beitragstexte schreiben, die müssen Skripte entwickeln. Freut man sich nicht, sagen wir mal, im Silicon Valley oder in China, dass ihr die ganzen Ideen denen jetzt kostenlos zuschustert? Oder wie läuft es bei euch?
Also wenn sich alle an die Regeln gehalten haben, dürften da keine Daten liegen, was ich aber bezweifle. Aber in der Tat, als das Thema KI aufkam, war in der Rechtsabteilung für mich immer die erste Aufgabe. Ich habe mich gar nicht darum gekümmert am Anfang, was ist eigentlich, was da rauskommt, sondern für mich war das Entscheidende, wie schütze ich denn unsere Daten, die da eingegeben werden. Und dann haben wir in der Rechtsabteilung halt schon eine klare Handhabung ausgegeben, dass wird kein KI-System benutzt, was nicht vorher von der Liga geprüft worden ist. Wir haben 1.300 Mitarbeiter. Ich glaube nicht, dass alle sich da gehalten haben. Aber eigentlich war das unser Anspruch, dass wir gesagt haben, wir wollen erstmal natürlich auf unsere Geschäftsgeheimnisse schützen, damit nicht irgendwie im Silicon Valley dann wirklich die Leute wissen, ach, was BunnyJai hat, demnächst wollen sie das und das machen, das ist interessant. Ja, also das war ganz entscheidend für uns. Wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass nicht viele Daten irgendwo in China oder sonst wo liegen.
Was war denn der Kriterienkatalog?
Keine offene KI verwendet wird, sondern wir haben dann auch im Vorgespräch darüber gesprochen, das Thema KI dann ja auch relativ, würde ich sagen, professionell sind wir das angegangen. Wir haben eine große Beratungsfirma reingeholt, die 6 Monate alles durchleuchtet hat, unsere ganzen Prozesse und geguckt hat, in welchen Bereichen können wir KI einsetzen, wodurch können wir mit KI profitieren. Und hat dann auf den Bereichen sich dann versucht, die KI-Systeme rauszusuchen, die im Moment die am besten sind, wobei man ja sagen muss, das ist ja alles so fließend, was heute State of the Art ist, ist es übermorgen nicht mehr. Also das ist natürlich auch mal ganz schwierig, aber und dann haben wir uns 3 KI-Anbieter halt ausgesucht, einmal im Bereich Development und im Bereich Postproduktion und haben mit denen Verträge geschlossen. Und, eigentlich auch so diese Enterprise-Variante, dass die Daten halt gesichert sind und nicht in eine offene KI.
Wie sind die Erfahrungen bei den anderen im Produktionsalltag? Habt ihr da ähnliche Kriterien wie BunnyJai? Geht ihr da sehr vorsichtig vor? Oder vielleicht gibt es ja auch Situationen, wo ihr sagt, ja, ihr habt da eigentlich eine Vorschrift, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen es dann doch anders und holen heimlich unterm Schreibtisch das Handy raus und geben es in ChatGPT ein. Philipp, wie ist es bei euch zum Beispiel?
Jetzt sind wir nicht so groß wie BunnyJai, aber natürlich kann ich gewisse Prozesse von Mitarbeitern auch nicht kontrollieren. Also das kann man natürlich besprechen intern, das kann man auch moderieren, aber ich kann auch nicht sagen, ob irgendein Autor oder irgendeine Autorin ein Buch genommen hat und es hochgeladen hat, um mal schnell Synopsis rauszukriegen. So, weiß ich nicht. So, das können wir in den Zielen kontrollieren. Aber natürlich schauen wir da schon ganz genau hin, welche Inhalte wir wo reingeben oder wie wir mit solchen Tools arbeiten.
Wie nutzt ihr generell KI bei euch im Unternehmen?
Es geht dann auch eher um Optimierung. Also wir haben sicherlich auch, dass wir so über externe Grafikdesigner, die dann auch selber unsere Präsentationen machen oder so, die arbeiten dann vielleicht mit Bildern, die dann mit KI jetzt generiert werden. Das machen wir jetzt vielleicht so seit einem Jahr, dass die ja noch selbstständig das benutzt haben. Vorher war es ein Heidenaufwand über 2 Wochen, wo die Sachen zusammengebaut haben, aus verschiedenen Sachen, mit Photoshop und anderen Sachen. Das geht natürlich von der einen oder anderen Seite weg noch anders. Auch da muss man einfach sagen, wir arbeiten weiter mit den gleichen Grafikdesignunternehmen zusammen wie vorher. Die Rechnungen sind auch gleich gut bis jetzt. Ich würde sagen, die Qualität von dem, was wir da jetzt herstellen oder dann auch präsentieren können, ist durchaus besser, wenngleich auch da Limitierungen da sind. Also das sind sehr kleinteilige, praktische Sachen, aber wir werden weiterhin nur sehr selten Präsentationen machen, wo wir Gesichter zeigen. Also wirklich Gesichter vorne drauf, weil auch da ist dann nur wichtig, für uns zumindest, wenn wir Projekte präsentieren, dass da auch eine gewisse Fantasie bei den Sendern und bei den Verantwortlichen bleibt, dass man sagt, okay, wen könnten wir jetzt hier oder da für casten? So, das ist, wenn ich da sofort Gesichter vorne drauf mache, habe ich sofort eine Voreinstellung, minimiere ich die Kreativität und die will ich natürlich so groß wie möglich halten, auch da das Casting so frei wie möglich gestalten können. So, dementsprechend, auch da gibt es Limitierungen, aber da arbeiten wir weiter mit den gleichen Leuten zusammen, also da hat noch keiner seinen Job verloren.
Keiner hat seinen Job verloren? Das ist hier für.
Ist eher sozusagen, die Qualität ist eher besser geworden, die Effektivität ist besser geworden, es wurde schneller und ich würde sagen, im Output sind wir besser.
Könnt ihr denn auch, du hast es gerade selbst gesagt, ihr seid nicht so eine Riesenproduktionsfirma wie Benijay vielleicht, ja? Aber gibt es denn auch Vorteile, die euch die KI liefert, die ihr vielleicht vorher noch nicht hattet, wenn ihr jetzt gegenüber Sendern pitcht, wo ihr sagt, okay, da hätte ich früher eine ganze Abteilung gebraucht und jetzt gibt mir die KI Informationen, die mir einfach strategisch unheimlich nützen?
Naja, ich meine, man kann ja hingehen, also ich finde, das ist ja auch fast eine der spannendsten Sachen und ich glaube, das kommt auch so aus der Senderzeit heraus, wo man sich halt natürlich jeden Tag sehr mit Zahlen beschäftigt, sehr viel mit Strategie, sehr viel mit was passt jetzt auf welchen Sendeplatz und so weiter. Und ich finde, das ist gerade jetzt so ein Punkt, da brauche ich extrem viele Daten. Und ich habe vielleicht nicht die Qualität der Daten, die vielleicht dann noch ein Sender hat, weil ich jetzt nicht alle Daten von der GfK eingespeist habe oder so. Aber ich bin heute schon qualitativ an einem anderen Punkt, dass ich sage, okay, ich will jetzt einen Stoff machen, für einen gewissen Sendeplatz auf einem gewissen Sender, dann kann ich da natürlich schon Analysen, und die kann jeder machen, kann jeder ganz analytisch hingehen und sagen, okay, was funktioniert denn auf diesem Sendeplatz extrem gut, so über die letzten 10 Jahre. Und ich kann sogar noch weitergehen, ich kann noch sagen, welcher Redakteur hat denn was für eine Vita und was für Filme mag der denn total gerne und was für Charaktere mag der total gerne. Und da kriege ich durchaus auch eine Analyse von gewissen Ansprechpartnern raus. Ich sag mal so, das kann ich so oder kann jeder jetzt machen. Früher war es so, dass ich eine gewisse Erfahrung brauchte, wenn ich mit einer gewissen Redakteurin zusammenarbeite über Jahre, Jahrzehnte, weiß ich, die mag jetzt das sehr gerne in dieser und dieser Richtung. Das war sonst, was man vielleicht vom Hören sagen kannte, was eine Autorin oder ein Autor vielleicht von einem Producer oder Produzenten hört, komm hier nicht mit denen, das mag die nicht so gerne. Und jetzt ist es aber so, dass die Autorin, der Autor das selber machen kann. Der kann selber sagen, pass auf, ich weiß, dass der das theoretisch ganz gut gefallen könnte oder dass das auf dem Sendeplatz gerade ganz gut passen würde, strategisch gesehen oder statistisch gesehen auf den letzten Jahren. Und ich finde das wiederum total spannend, auch für Kreative, dass man sagt, man investiert ja so viel auch kreative Zeit für Sachen, die ja nicht gemacht werden. Und das finde ich ja das Spannende, wenn man heutzutage sich dafür öffnet, auch Kreative, die das zwar jetzt nicht mal nach Zahlen machen sollten und sagen, okay, ich arbeite jetzt nach diesem Modell, aber vielleicht, wenn ich was kreiert habe, dann vielleicht so ein bisschen gucke, okay, das würde vielleicht da reinpassen oder das würde vielleicht eher da reinpassen. Wie kann ich das vielleicht dahin optimieren? Dennoch, glaube ich, muss man immer was Neues her.
Wollte ich gerade fragen, ist das nicht eigentlich immer so ein bisschen der Blick zurück, die KI spiegelt das, was ohnehin schon da ist?
Nein, also der einen Seite wollen natürlich auch Leute oder Sender, Streamer-Verantwortliche auch mal Erfolg mit einkaufen bis zum gewissen Punkt. Und wenn ich jetzt sage IP ist ja viel, ne? Also IP, ich würde sogar sagen, Shonda Rhimes ist eine IP, obwohl es eine Autorin ist. So, sie ist selber eine IP geworden. Das ist natürlich das Ultimum für auch deutsche Kreative, ne? Also es wäre der Best Case, dass Leute nicht mehr eine Serie gucken, weil da eine Schauspielerin oder ein Schauspieler drin ist oder ein Bestseller es ist, sondern weil es eine Autorin geschrieben hat. Und deswegen gucke ich das. Ne? Aber ich glaube insgesamt, dass es muss immer was Neues sein. Ne? Ich glaube, es sind eher so Guardrail oder so ein Spielfeldrand. Ne? Das ist eher so, dass man das austarieren kann. Es geht aber immer um was Neues. Also wenn ich mir überlege, dass ein junger Filmschaffender zu einer Filmhochschule gehen möchte und er sagt, ich bin super gut, ich mache jetzt einen Film wie Tarantino. Der wird sicherlich nicht angenommen, weil er einen Film gemacht hat wie Tarantino. Sagt er, gibt's schon. Ich will was Neues. Also auch da, die Branche will ja immer was Neues haben und nicht was Altes. So, aber ein gewisses Know-how sich aufzubauen über gewisse Senderstrukturen oder über gewisse Strategien oder Bedürfnisse oder auch Geschmack von Verantwortlichen, das kann man heutzutage wesentlich einfacher als noch vor 2 Jahren.
Ich möchte noch mal so ein bisschen, bevor ich euch gleich auch ins Gespräch mit reinhole, auf so ein bisschen Chancen noch eingehen, die KI mit sich bringt. Philipp, du hattest es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, dass natürlich jetzt Möglichkeiten da sind, weil man einfach auch einfach schneller arbeiten kann und vielleicht auch Sachen machen kann, die vorher nicht möglich sind. Aber ich will dann noch mal etwas konkreter werden. Gibt es Chancen, die du siehst als Produzent, der sich am Markt beweisen muss, immer wieder pitchen muss, davon hast du auch gerade berichtet, die es vielleicht vor KI-Zeit nicht gegeben hat?
Ich glaube schon, dass es im Bereich von Genres mehr Möglichkeiten geben wird, auch für junge Autorinnen und Autoren. Also ich glaube, das ist auch das, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt frustrierend für junge Autorinnen und Autoren. Das ist mehr oder weniger, ganz grob, aber es gibt mehr oder weniger so 2 Wege, die man gehen kann. Man geht entweder in die Soap-Richtung und man geht in die Krimi-Richtung. Da gibt es dann ein paar Vorabendserien, das ist ja auch okay, so trainiert man, aber es gibt kaum jemanden, der dann sagt, okay, ich gehe jetzt in die Sitcom-Richtung, und es gibt gar keinen, der geht in irgendeine Sci-Fi-Richtung oder in irgendwelche Sachen, die budgetär eigentlich viel zu teuer sind. Und man muss einfach sagen, dass gewisse Genres, die ja auch für ein gewisses Publikum hergestellt werden, meistens jüngere Menschen, sei es irgendwie 10 plus oder 15 plus, dass es da einfach in Deutschland nicht die Budgets für gibt. Das ist auch bis zu einem gewissen Punkt ganz einfach erklärbar. Da muss man unsere Demografie erholen. Wir haben einfach nicht genug Menschen, die theoretisch das wieder refinanzieren. Das ist in Amerika ein bisschen anders. So, und vor allem, wenn ich den Weltmarkt damit probiere. Aber wenn ich sage, ich mache es auf Deutsch, dann ist das relativ knapp bemessen. Und ich glaube, dass man heutzutage schon an den Punkt kommen kann, dass auch junge Autoren, Autoren und nicht nur junge Gebliebene sagen können, ich kann mich mit Genres auseinandersetzen, weil vor allem im Bereich Animation die Budgets innerhalb der nächsten Jahre extrem geringer werden. Also das ist einfach, ich glaube, das ist fast die erste Branche, wo es extreme Disruption geben wird. Also weil einfach die Rechenpower, die Leistung, ich muss nicht mehr jedes einzelne Bild irgendwie animieren, das geht jetzt, ne, also und die Qualität wird einfach extrem. Trotzdem wird es noch Leute geben, die das herstellen müssen, auch in allen rechtlichen geschützten Rahmen, aber ich glaube schon, dass auch die Animationshäuser da dran sind, sich auch für die Zukunft aufzustellen. Dass man mit solchen Leuten dann aber ganz andere Budgets hat als jetzt und auch wesentlich schneller damit arbeiten kann. Und deswegen glaube ich, ist das noch spannend, da auch andere Genres zu haben, auch budgetär zu ganz anderen Bedingungen und wir dann auf einmal auch international wettbewerbsfähig sind und auf einmal Genres haben, die wir sonst vielleicht nur aus Hollywood kennen, die können auf einmal aus Deutschland kommen und auch von deutschen Kreativen. Und das finde ich wiederum super spannend für alle Gewerke, die dann daran beteiligt sind.
Treib's mal auf die Spitze. Du hattest ja gerade schon von Filmhochschulen gesprochen und es gibt ja viele Medienschaffende auch hier im Raum. könnte doch eigentlich jeder machen, oder? Also könnte ich nicht sagen, ich meine, wir haben ja in vielen Bereichen, ich bin gelernter Fernsehjournalist, irgendwann kam Mobile Reporting, jeder hat ein Handy, kann kleine Beiträge machen, kann lernt schon sozusagen als Kulturtechnik recht früh eine Insta-Story zu drehen, was ähnlich wie sein kann wie ein Fernsehbeitrag. Aber könnte ich nicht meiner Nichte, die 14, 15 ist, schon sagen, ach komm, prompte mal ein bisschen was und mach deinen eigenen Sci-Fi-Movie. Setz es online, geh durch die Decke.
Ja, ich würde mal so sagen, jeder von uns könnte einen eigenen Kinofilm machen. Ja. Tolle Kamera drin, Kamera drehen, irgendwie super. Macht aber nicht jeder. Hat auch keiner so viel Zeit. Also einen richtigen Film herzustellen, auch mit KI, da braucht man nicht nur eine Person. Ich finde, das ist im Moment noch eher so Hobby. So, ja, da kommen ein paar Leute zusammen, die es dann machen. Es gibt ein paar Firmen, die sich da vielleicht auch wirklich ansetzen. Da, die verlieren aber bis jetzt alle nur Geld. Bis jetzt ist da noch nichts rausgekommen, auch nicht in Amerika. Ich glaube, dass zum Schluss auch da die Leute sich professionalisieren werden, auf allen Ebenen. Und natürlich ist es jetzt witzig, vielleicht irgendwie kurze Filme oder sich selber in irgendwelchen Styles irgendwie zu filmen oder kurze Filmchen zu machen. Das war in der YouTube-Generation auch so, und da sind ein paar richtig durch die Decke gegangen, ein paar, aber viele auch nicht. So, ich glaube, da geht es dann auch um die Qualität des Contents, die wir gestellt haben. Und wie gesagt, auch ich, wenn ich einen Film jetzt drehe mit meiner Kamera, das wird nicht so gut aussehen wie den Kameramann, den ich angestellt hatte jetzt bei der Serie. Das sieht immer besser aus, weil er es einfach gelernt hat. Und ich glaube, das wird auch weiterhin so sein, dass die Gewerke, in dem Fall Animationsstudenten oder genauso Drehbuchautoren, Autoren oder auch andere, weiterhin die Besten sein werden in ihrem Job und in dem Fall auch vielleicht die besten Prompter sein werden. Und ich kenne viele Autoren, Autoren, die genau das machen. Also die sagen, pass mal auf, bevor ich jetzt hier von links überholt werde, werde ich lieber der beste Prompter und weiß sozusagen, wie ich gewisse Sachen am besten eingebe, um das dann auch bestmöglich umzusetzen. Aber das dauert auch, das ist auch Zeit, die ich einfach dann brauche und das ist dann auch eine eigene Profession. Und auch ich kann nicht alles machen. Auch ich habe weiterhin, wie gesagt, einen Grafikdesigner, der für mich die Präsentation macht. Könnte ich theoretisch auch selber machen. Aber kann nicht alles machen.
Ich spiele noch mal ein bisschen rum. Ich weiß nicht, wenn ich ins Publikum gucke, kennt ihr noch die Lindenstraße? So? Also die hat ja früher so ein bisschen die Eigenart gehabt, dass dann manchmal bei Wahlausgängen oder bei Sportereignissen, dass die Leute in der Lindenstraße dann live irgendwie das Sportevent gucken konnten oder auf die Wahlergebnisse im Smalltalk reagieren könnten. Also man ist in die Handlung eingegriffen mit dem aktuellen Geschehen. Und ich habe in meinem Studium auch noch gelernt, so Sachen wie Twin Peaks, dass die Produzenten damals innerhalb des Produktionsvorgangs immer wieder die Story änderten, um die Einschaltquoten in der nächsten Folge, in der nächsten Woche zu heben, also in das Drehbuch eingegriffen haben. Stefanie, ich würde da gerne mal von dir wissen, was hältst du denn von sowas? Also du kennst ja sicherlich Eingriffe in dein Drehbuch, nicht zu wenig vermutlich, aber wenn du eine Serie produzierst und auf einmal steht da was anders oder die wünschen auf einmal jetzt, dass die KI da was ändert.
Ja, das ist auch ein Thema, wo wir versuchen, das vertraglich schon mal festzulegen, aber es ist gar nicht so einfach, weil das Bearbeitungsrecht ist ja auch immer da und das ist dann immer die Frage, wie man in der Produktion auch noch mit dem Sender umgeht. Natürlich kennt man diese Eingriffe. So frei ist man überhaupt nicht, ne? Also gar nicht, ehrlich gesagt. Wenn man dann auf bestimmte Formatschienen schreibt, dann muss man da braucht man nichts ändern, das muss man wissen. Wenn man da meint, könnte man irgendwie was irgendwie verändern, kann man vergessen. Man muss genau das Format kennen und dann da auch hineinschreiben in den Prozess. Was anderes bringt nur Ärger mit der Produktion von dem Sender. Das muss man einfach wissen, wenn man in bestehende Formate reingeht. Wenn man was Eigenes entwickelt, gibt es ja auch mal den Austausch oder wenn man mit dem Produzenten zusammen entwickelt, ist jetzt dann meistens gemeinsamer Weg. Bei Kinofilmen, ich arbeite gerade an meinem ersten Kinodrehbuch, ist es dann auch tatsächlich immer so schon Marktforschung. Ne, auch ganz krass, was die Zielgruppe. Und diese Marktforschungsanalyse, da beschäftige ich mich tatsächlich jetzt als Autorin auch mehr. Was hat denn dann Sinn? Ich möchte natürlich meine kreative Freiheit, aber so frei ist man dann nicht. Das muss man sich aber nehmen. Einmal muss man die Idee entwickeln, weil man dafür brennt für den Stoff. ich finde es immer schwierig, das kann man zwar auch lernen, aber es ist schon schwierig, wenn man auf was hinschreiben muss, wenn man so kleine Bröckchen bekommt, was ja teilweise bei bestimmten Sendeformaten dann so ist, aber das kann auch ein kreatives Konzept sein, weil ich habe die drei Sachen und daraus muss ich eine gute Geschichte machen. Das ist ja auch ein kreativer Anspruch, das dann hinzumachen. Es ist immer ein Aushandeln mit demjenigen, mit dem ich zusammenarbeite. So ist es einfach. Das macht man nicht alleine, auch dann nochmal mit der Regie. Also dieses Dreieck Produktion, Regie, Autoren, das muss gut stehen und muss man sich vertrauen. Das ist ja wirklich, hat viel mit Vertrauen zu tun, finde ich, und wie man zusammenarbeitet. Und es gibt immer mal Punkte, wo man bestimmt was anders sieht, aber wie, welchen kreativen Weg sind stattfindet.
Aber du beschreibst ja noch den Prozess der Aushandlung. Also ich sage jetzt mal so, ich bin ein zahlengetriebener TV-Boss. Ich mache es jetzt mal ganz klischee-mäßig und sage, guck, erste Folge hat jetzt nicht so funktioniert. Entweder du änderst es oder ich lasse die KI drüber laufen.
Das ist jetzt der Punkt. Wenn ich jetzt, wenn jemand mein Drehbuch nimmt und sagt, da fühle ich mich dann gekränkt, wenn mein Gegenüber als Sender nicht mehr selber liest. Sondern wenn ich merke, dass die Analyse nicht von einem Menschen kommt, sondern von der KI. Das finde ich schwierig. Ne? Das kann man, weiß man aber nicht unbedingt. So, kann man natürlich schon ein bisschen checken. Ne? So, und dann ist die Frage, wenn Notes kommen ja immer, dann muss ich aber entscheiden, passen die gemeint oder nicht in mein Konzept. Manche Sachen sind ja gut, die als Feedback kommen oder die als Fragen kommen. Ja, stimmt, und dann arbeitet man damit. Wo ich mich dagegen wehren würde, dass man sagt, man lässt die KI das Drehbuch analysieren und übernimmt dann ungefragt und unreflektiert die Empfehlungen der KI. Das ist nämlich, ich muss ja selber denken, ich muss ja die Zwischentöne lesen, ich muss das in-between lesen können. Weil viele Schauspielerinnen oder meine Texte sind ja so, der Schauspieler oder die Figur sagt was, aber er lügt und der Zuschauer sollte wissen, dass er lügt. Dann passiert ja auch was. Ne? Die Masken fallen, und was spielt derjenige gerade in der Szene, wo wir genau wissen, das stimmt eigentlich gar nicht, was er dabei denkt. Das macht ja vieles. Ne? Ich sage mal, Dialoge könnten lügen. Früher habe ich gesagt, Bilder nicht, aber jetzt können die Bilder leider auch lügen. Total gut kann, ne? Und das ist aber dann schwierig. Ne? Also diese. Ich habe es jetzt noch nicht so erlebt, aber die Notes, man muss einen guten Shit-Detektor haben als Autor selber, auch wenn man selber schreibt, was passt rein, was passt da oder was passt nicht. Und es ist ja auch im Schnitt so. Manche Sachen passen, dann merkt man, nee, funktioniert nicht. Muss man nochmal neu machen. Und dieser Prozess aber ist wichtig. Und auch Fehler machen ist wichtig. Und dann merkt man, ah, jetzt ist aber gut. Oder jetzt sind wir eher zufrieden wie mit der Vorversion. Darum geht es eigentlich. Und da kann ich unterschreiben, was du gesagt hast, Philipp, es muss besser werden, es muss von der Qualität besser werden. Dann hilft es was. Und dann ist mir, das weiß ich aber nicht, wenn die KI, falls die versteht nichts. Was man wissen muss, die ganzen LLMs rechnen die größte Wahrscheinlichkeit. Deswegen ist da auch so viel generischer 0815-Zeug dabei. Ne? Man muss schon sehr hart prompten, damit da mal was Besonderes ist. Also im musealen Kontext arbeite ich gerade historische Stoffe auf, nach gesprochener Sprache. Und das wird in einem festen System, wenn die Faktenstimmen ja verwendet. Also da muss ich aber emotional schreiben, aber diese Texte sind nicht emotional. Ne? Und das fehlt der KI. Da kann ich bestimmte Sounds, also wie spricht die Figur mit der Reden, das muss ich aber alles selber herstellen. Und dann kann ich es vielleicht mal auf einen anderen historischen Stoff Text drauflegen, der sehr trocken ist, um dann aber die historisch validierten, auditierten Fakten herzustellen. Da kann sein, dass ich ein bisschen schneller bin, aber ein bisschen.
Karten geklopft, ich bin hier ein bisschen reingedrätscht. Ich rieche schon, oder zumindest sehe ich sie da hinten schon, die Köstlichkeiten, die auf uns noch warten. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich kann sagen, ich habe hier noch nicht mit 5 Avataren gesprochen heute Abend, sondern noch mit, ja, der eine, der schüttelt hier ein bisschen den Kopf. Also, okay, also ich habe, glaube ich, zumindest könnte ich das Siegel geben, dass ich hier mit 5 leibhaftigen Menschen gesprochen habe. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet eure Fragen stellen. Die Chance besteht natürlich gleich auch noch für alle, die jetzt hier im Raum sind, nachher beim Meet and Greet sozusagen, oder sagen wir mal Networking, noch weitere Fragen zu stellen, die nicht aufgezeichnet werden. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Informationen mitnehmen. Ich glaube, es war ein total informativer Austausch, der viele Themen anschneiden konnte. Ich glaube, über ganz viele Sachen kann man noch extra Talkrunden machen. Mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank und ich glaube, das ist nochmal einen großen Applaus wert. Herzlichen Dank. Applaus